Auto Weird FM.
Hallo liebes Internet, hallo und herzlich willkommen zum Taxiteller der deutschen Softwareentwicklungspodcasts. Wie eine gemischte Tüte, wie ein wenig Gyros, wie ein wenig Currywurst, wie ein bisschen Zwiebeln und auch ganz viel Knoblauch. Stehen wir da und haben die Themen parat und vermischen Themen. Und das kann ich ganz gut. Wer das aber relativ fantastisch kann und wer das auch qua Origin als alter Ruhrpottler noch viel besser kann, ist der Kollege Benedikt. Hallo Benedikt.
Hallo, hallo, guten Abend. Ich bin überrascht, dass wir jetzt schon in der Folge sind irgendwie.
Ist das so? Okay.
Ich muss gerade ein bisschen reinkommen. Es ist ja schon wieder so lange her. Du merkst, ich komme gerade rein, indem ich direkt wieder austeile, weil das liegt natürlich nur an dir, dass wir nicht aufnehmen.
Das ist richtig, das stimmt. Nicht, aber gut, ich finde gut, du kommst direkt mit den schönen Themen rein.
Ja. Wer hat denn zu dieser Folge wieder eingeladen? Wer musste denn da wieder dem anderen hinterherrennen? Ich oder du?
Ich glaube, das war im Endeffekt, also nachdem wir die Folge am Montag ja verschoben haben, war das ja meine Einladung. Muss man, ja. Also wenn wir schon bei den Technicalities sind, dann ist es meine Einladung. Dann ist es so. Ja, da sind wir wieder. An diesem schönen sonnigen Tag, ich bin überfordert von den 30 Grad. Was trifft's da sich besser, als es mit einem Cocktail in der Hand, sich in die Wohnung zu setzen und einen Podcast aufzunehmen?
Ja, mit dicken Kopfhörern auf dem Kopf.
Mit dicken Kopfhörern
das
auf dem Kopf.
Das ist sehr gut.
Das ist sehr gut, ja.
Ich bin ganz froh, dass wir jetzt mittlerweile eine Klimaanlage hier installiert haben, weil mein Büro ja auch unterm Dach ist, unter einem riesigen Holzdach.
Ist das, aber macht die Klimaanlage denn auch Geräusche? Ist das so?
Nee, eigentlich. Ja, klar, die surrt so ein bisschen, ne? So wie Klimaanlagen ja. So machen.
Ja,
kennst du,
ja.
Ne? Kennst du,
ja. Ja.
Wie geht's dir denn so, Holger?
Oh, du hast den Punkt vorweggenommen.
Du wolltest ja, dass ich dich durch die Folge trage heute, deshalb.
Achso, okay, ja, stimmt. Du trinkst auch schon Bier hier, oder? Also, das gehört sich eigentlich nicht. Nee, mir geht's gut. Ich hab dir gerade schon ein Bild geschickt. Ich habe gerade einen sehr leckeren Taxiteller gegessen.
Hast du eigentlich einen Taxiteller gegessen?
Ich weiß nicht,
das wusste jetzt, glaube ich, keiner, dass du einen Taxiteller gegessen hast.
Ich habe und ich bin, ja, das war sehr viel. Ich bin sehr aufgekalort und, geht gut. Gestern war ich ein bisschen kränklich. Gestern dachte ich mir, mal gucken, was das morgen Abend wird. Aber ich habe mich dann geschont,
ja.
Habe sauniert, habe in Eis gebadet, war noch kurz in einem, hier in einem tibetanischen Kloster. Mhm. Dass ich auf den Punkt fit bin. Aber wie geht's dir?
Mir geht's auch ganz okay, sag ich mal so. Ich bin ja jetzt auch alt. Ich weiß nicht, ob ich das hier disclosen soll, aber ich bin ja jetzt fast so alt wie der Holger schon geworden letztens. Und also meine Frau hat auch zu mir gesagt, du riechst jetzt irgendwie so ein bisschen so nach alter, muffiger Erde seitdem. jetzt weiß ich auch, woher das bei dir kommt immer. Ich hatte mich das schon länger gefragt.
Ich bin ja so ein düsterer Gothic-Death-Metal-Typ. Mhm. Ich reibe mich auch immer mit modriger Erde ein.
Ach so, okay.
Ich habe auch so ein Shampoo.
Ja. Modrige Erde. und kann man hier von einem Wetterumschwung reden? Also für mich war das schon ein Wetterumschwung irgendwie, was wir jetzt hier hatten. Also es wurde ja ein bisschen wärmer und dann wurde es noch wärmer. Es war schon relativ plötzlich.
Ach so, du meinst es wirklich das Wetter so. Ich dachte, meinst der Wetterumschwung von 3 vorne und dann 4 vorne. Ich dachte, du bist auf der Meta-Ebene unterwegs. Nee, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Also die Wonnen des Homeoffices, ich habe das so, es sind so 15 Grad, alles gut. Aber dann irgendwie gehe ich so, weiß ich nicht, gestern aus dem, am Donnerstagabend bin ich aus dem Haus. Ich bin am Donnerstagabend zum Japanisch-Kurs gelaufen. Und da habe ich schon festgestellt, oha, meine Zwiebelschicht mit Kapuzenjacke und noch eine Jacke drüber sind es vielleicht 2 Schichten zu viel.
Aber das ist auch sowas, was so alten Leuten passiert, ne? Dass die viel zu warm rausgehen und dann so einen Hitzschlag kriegen, oder?
Das kann sein,
ja. So,
das kann sein.
Aber also hattest du deinen Rollator auch dabei oder bist du so gegangen?
Den habe ich bei dir vergessen. Das sei denn, du wolltest ja mal irgendwie, du hast ja ein paar Modelle zeigen lassen. Genau. Nee, und das, was jetzt heute war, war so 30 Grad. Ich war auch ein bisschen in der Stadt. Ich war ja nicht so richtig in der Stadt, weil heute war ja auch Japan-Tag und da geht man nicht als Düsseldorfer nicht in die Stadt, weil das halt viel zu voll ist. Aber ich musste trotzdem noch zum Edeka und Steinpilze holen. Also
okay.
Steinpilze, man kennt das.
Ist der Japan-Tag nur einmal im Jahr oder einmal im Monat oder einmal in der Woche in Düsseldorf?
Der offizielle Japan-Tag ist einmal im Jahr, soweit ich das weiß. Und da ist dann irgendwie abends noch ein Feuerwerk und dann ganz viele Ständchen, aber halt vor allem auch ganz, ganz viele Leute. Das ist wirklich. Eieiei, gar so, das ist zu viel.
Nee, ich finde ganz viele Leute gut. Ich finde das schön.
Das hast du durch anklingen lassen, ja. Ja, du bist 40 geworden. Das fühlst du dich jetzt anders irgendwie? Oder gehst du auf deinen Prime zu? Weil ich glaube, dein Prime kommt ja noch.
Ja, ich frage mich immer so ein bisschen, bin ich jetzt genau in der Mitte meines Lebens? Weil so 80 werden ist ja heutzutage nicht mehr unrealistisch. Aber gleichzeitig kenne ich auch Leute, die mit 42 schon gestorben sind. Also es ist, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was noch kommt. Also
möglicherweise ist da mit Berechnung dran gehen auch, weiß ich nicht.
Okay.
Sagen wir mal, du bist im ersten Drittel deines Lebens.
Mhm. Okay. Ja, nee, fühle ich mich anders? Nein, man fühlt sich natürlich nicht anders, aber ist schon, ja. Ich weiß nicht. Ich frag mich nochmal, wenn ich 50 werde.
Okay. Das werde ich tun, ja.
Jetzt, ich finde ja immer, wenn man so einen runden Geburtstag hat, dann ist wieder ganz gut, weil dann hat man erstmal wieder 10 Jahre Ruhe, weißt du?
Ach so, ja gut. Ja. Also ich fand ja die vier vorne, die fand ich furchtbar erst. Die Gedanken, weil das dann bin ich so alt wie mein Papa gewesen. Egal, aber du, you get the idea. Aber war nicht, nee, war gut. Also war und ist gut. Also kann ich jetzt gucken.
Kannst du nicht klagen, ne?
Kann ich klagen. Jetzt kommt die 5 bald irgendwann früher als bei dir zumindest.
Das ist schon echt krass. Dann würde ich eigentlich auch anfangen, dich im Podcast nur noch Opa Holger zu nennen.
Und siezen bitte. Dann wird nur noch gesiezt auch. Ja, das finde ich auch so. Ja, dann, ja.
Vielleicht erreichen wir dann endlich mal ein bisschen Niveau, wenn du 50 wirst.
Das ist richtig, ja. Dann reißt du dich endlich mal zusammen. Das finde ich gut. Ja. Ja. So, aber das Handy muss ausmachen, oder?
Ja, das mache ich mal.
Das und sonst fragen sich die HörerInnen, was denn da jetzt für Nachrichten reinkommen.
Wichtige
was denn jetzt, welche Aktie jetzt wieder verkauft wurde. Welcher OpenClaw-Agent da wieder durch die Decke geht. Ja, das, ja.
Boah, ja, sorry, dass du, wenn du AI ansprichst, ich lese ja im Moment so viele dystopische AI-Nachrichten, aber eher so hinsichtlich AI, es wird alles zusammenbrechen. Vielleicht sollten wir da auch nochmal irgendwann eine Folge drüber machen.
Ich glaube, auch die heutige Folge wird sich in gewissen Teilen zumindest auch über AI drehen, aber das ist ja vielleicht auch nicht.
Ich muss ja sagen, ich finde ja mittlerweile alle Leute cool, die einfach was raushauen, irgendeine coole Software-Idee oder irgendwas raushauen und einfach gar nicht über AI reden, sondern einfach nur irgendwas machen, was gut ist, ohne irgendwas von AI zu erzählen. Das finde ich im Moment sehr sympathisch. Das haben wir jetzt ja schon diese Folge nicht geschafft, aber wir können uns ja mal vornehmen, dass wir in der nächsten Folge nicht ein einziges Mal über AI sprechen. Was hältst du davon?
Weiß ich noch nicht. Es nimmt ja nun auch in meinem Arbeitsalltag einen sehr, sehr großen Raum ein.
Ja, du bist so ein bisschen so ein AI-Fanboy auch, ne? Wie viele Spec-Driven Development Frameworks hast du diese Woche denn schon erfunden, sag mal?
Ich würde mich nicht als Fanboy bezeichnen.
Ja, doch, du bist schon ein ziemlicher Fanboy.
Ich würde es einfach als Notwendigkeit bezeichnen, also, sich zumindest damit auseinanderzusetzen,
was gerade so geht. Du und Stefan, schönen Gruß. Hört der Stefan das hier? Ich weiß nicht. Hört der solche Konkurrenzformate oder
Feindesland oder sowas, Feindesfunk. Ja. Weiß ich nicht. Stefan ist kein Podcast-Mensch, glaube ich. Aber
okay, dann hört er das nicht. Ich grüße ihn trotzdem. Ihr beide habt euch auf deinem Geburtstag ja über AI unterhalten. Da habe ich ja nur noch mit den Ohren geschlackert, muss ich sagen. Also,
ist das so? Das war, vielleicht soll das auch so sein, wie wir haben so mit so einem gewissen Halbwissen haben wir Sachen sehr selbstbewusst rausgehauen. Sachen, die du auch kannst, glaube ich.
Was? AI oder Sachen mit einem Halbwissen raushauen?
Sachen, wo du, du hast das irgendwann, glaube ich, in der Folge auch mal so postuliert, dass du, das ist eine Kunst für sich, ein gewisses Halbwissen zu haben oder zumindest sich bis zu einem gewissen Punkt damit auszukennen, es aber so zu verkaufen, dass man sich schon sehr gut damit auskennt. Was dann wahrscheinlich auch im Umkehrschluss sogar stimmt, weil dann man kennt sich ja mehr aus als viele andere.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe immer Angst, dass es dann doch nicht so ist und man dann sehr ertappt wird, weil man irgendeinen halbgaren Mist erzählt. Das ist halt aber auch dann so ein Problem, weil man sich dann so mega blockiert, weil man immer denkt, boah, ich würde da jetzt gerne mitreden, aber ich müsste jetzt erstmal das Quellmaterial dazu durchlesen.
Das kann ich nachvollziehen. Ja.
Anyway, sind wir gerade schon in der Folge? Wo sind wir hier gerade?
Wir galoppieren. Du bist sofort auf den AI-Brotkrumen.
Nee, Moment. Ich habe gefragt, wie geht's dir? Und du hast angefangen, von AI zu erzählen. Eigentlich geht das so. Einer sagt, wie geht's dir? Dann wird gesagt, wie es einem geht. Und dann redet man über Computerspiele eine halbe Stunde lang.
Das ist richtig.
Nein, und wir waren dann immer schon alle, boah, wann geht denn ja endlich mal die Folge los?
Ja, ja.
Aber wir sind ja so Avantgarde und so, ne? Wir machen halt so, wie wir wollen.
Ja, ja. Aber ich war noch nicht ganz fertig mit diesem AI-Thema. Ich möchte ganz gerne noch über Spec-Driven Development Frameworks reden. Oder aber, ich werfe diese Frage in den Raum. Alternativ, ist das hier der richtige Ort, um über einen kleinen Star-Moment, den ich hatte, auf einer Veranstaltung, auf der ich letztens war, zu reden? Ist das so?
Kannst du gerne machen. Du kannst gerne, dir ging's da nachher bestimmt gut. Insofern kannst du davon erzählen. Und wenn es der Star-Moment ist, von dem ich denke, von dem du erzählen willst, dann hört der Star ja vielleicht sogar zu.
Ich hatte einen Star-Moment. Ich weiß nicht, ob du den kennst, weil ich habe den Macher von JUnit habe ich getroffen. Und ich habe mit dem Macher von JUnit ein Bier getrunken.
Ja.
Dieses Jahr, ich konnte
Erzähl, mehrere Tage. Tell me more about it.
Ich konnte mehrere Tage nicht schlafen. Das war ja mal was.
Ja. Ich habe gehört, der ist sogar mit dem im Zug nach Hause gefahren.
Ja, der hat sein Bier nicht ausgetrunken. Muss ich jetzt hier mal kurz betzen. Ich glaube aber auch nicht. Es war ein Fest. Es war fantastisch. Ja,
ja, ich fand das schön, dass ihr beide auf meinem Geburtstag wart. Und ich fand es auch sehr schön, wie da so die Vorstellung war. Ja, hi, ich bin der Holger. Ich mache so einen Podcast, den hören 200 Leute, außer es wird über NixOS geredet. Und der Max, ja, hi, ich bin Marc, ich mache eine Library, die wird von 25 Trillionen Leuten pro Minute runtergeladen.
Diesen exakten Moment habe ich jetzt nicht, aber okay, ja, das, ja.
Ja.
Das war, möglicherweise war das, in meinem Kopf war das anders, aber vielleicht hat es in deinem Kopf auch anders stattgefunden. Aber vielleicht zu diesem Zeitpunkt hast du auch schon ein halbes Bier getrunken, glaube ich.
Ja, das stimmt. Als ich zu meiner eigenen Geburtstagsüberraschungsparty ankam, hatte davor schon eine Ablenkungsfahrradtour mit meinen Buddies stattgefunden. Und leider sind wir ja alle jetzt in so einem höheren Alter, wo die ersten schon so das eine oder andere Gebrechen haben. Das heißt, die Fahrradtour fing damit an, dass einer von denen sagte, boah, aber lass nicht so schnell fahren, ich habe schon wieder Lunge und Asthma. Das heißt, wir sind dann halt irgendwie 5 Kilometer rausgefahren und haben dann eigentlich, die Radtour war dann im Prinzip nur das Pause machen und saufen die ganze Zeit.
Sehr gut.
Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und insofern war ich schon ein bisschen angezündet, weil ich ja nicht damit gerechnet habe, dass der ganze Garten voll ist mit Leuten und mit viel Alkohol. Und das hat dann auch kein gutes Ende genommen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber es war trotzdem schön.
Es war fantastisch. Mir ging es den Sonntag nicht so gut und den Montag so langsam wieder besser.
Das ist auch was in dem Alter, ne? Dass man 2 Tage lang auskatern muss.
Ah ja, das ist so. Es war fantastisch. Es war episch. Es war episch. Ja. Ich geh ins nächste Kapitel über.
Ja.
Ist das okay für dich?
Mach das, wenn das, ist das, was haben wir gespielt, Kapitel?
Ja. Silk Song.
Schon wieder? Bist du wieder zurück?
Ich hab wieder, nachdem ich hier Mario Wonder gespielt habe, weil ich dachte mir, ich muss das doch gut finden. Das ist auch ein gutes Spiel, das ist sehr kreativ. Aber mir ging es, die Unpräzision ging mir am Sack irgendwann. Also rutscht dann nach oder ist auch irgendwie, oder ein Gegner spawnen einfach in dich rein oder das ist alles so. Und dann dachte ich mir, nee, komm, du guckst dir mal an, wie die großen Jungs das machen.
Ja, was mich bei dem Mario Wonder auch stört, ist, dass man nicht alle 3 Minuten stirbt, ehrlich gesagt. Das finde ich ziemlich störend an dem Spiel. Ja, und dann hast du dir gedacht, du spielst mal wieder Silk Song.
Da spiel mal wieder Silk Song. Und da bin ich direkt irgendwie in so ein, ich habe dann gemerkt, warum ich das abgelegt habe, irgendwann, weil ich da in einem relativ unfairen Bosskampf war, den ich dann mal zwischenzeitlich auch dann geschafft habe. Und jetzt habe ich dann wieder explored und sonst war. Das macht gerade wieder Bock, muss ich sagen. Mhm. Es ist schön. Es ist fantastisch.
Ja, nice.
Ich habe dann auch dann noch ein, das war ein schöner Bosskampf, ey. Das war einer der schönsten Boss, der Trobbio, falls hier jemand zuhört, der schon gegen Trobbio gekämpft hat, wahrscheinlich alle. Aber das hat Bock gemacht. Mhm.
Du willst jetzt wahrscheinlich nicht spoilern, was der kann, ne? Das wäre sonst irgendwie doof.
Ach ja, aber
das gehört doch auch so dazu, dass man da so reinläuft und dann ist das schon so eine große Halle und man denkt sich schon so, oh fuck. Und dann steht da irgendwie einer, der irgendwie anders aussieht als die anderen Gegner und man denkt sich so, ja, here we go. Und dann kriegt man einfach Fett auf die Fresse und das sind dann die nächsten 3,5 Stunden in dem Spiel.
Ja, das war sogar mehr, aber war das schön. Das war so ein Tänzchen, war das. Das war cool. Hat Bock gemacht.
Okay, schön. Freut mich.
Ja.
Wir haben mal wieder ein sehr, sehr altes Spiel rausgekramt. Und das nennt sich Skyforce. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Sagt mir was, ja.
Das ist so ein, ich glaube, Shoot'em'up sagt man dazu. Man fliegt ein Flugzeug von unten nach oben und ballert einfach alles weg, was einem vor die Flinte kommt. Und wir hatten letztens einfach mal wieder Lust, ein bisschen zu zocken und haben das einfach mal wieder angemacht. Und es hat auch irgendwie Bock gemacht. Wir haben allerdings da auch schon die ganzen Levels alle mehrmals gespielt. Also es funktioniert halt so, dass du spielst halt ein Level und es gibt dann so verschiedene Challenges. Das heißt, eins ist irgendwie, werde nicht getroffen. Eins ist, schieß alle Gegner ab. Und dann stehen auch immer so kleine Figuren rum, die kann man aufsammeln. Da gibt es immer 10 Stück von. Rette alle Typen. Mhm. Und ich glaube, es gibt immer 4 von diesen Medaillen da zu holen. Also wenn man diese Aufgaben erfüllt. Und die Anzahl der Medaillen, die du hast, unlockt die nächste Stage quasi. Ach so, ja, verstehe. Und dann gibt es halt jede Stage auch noch in 4 Schwierigkeitsgraden, wo du dann jeweils immer wieder diese Medaillen, immer wieder dasselbe machst. Und wir haben da jetzt halt schon relativ viel unlocked und sind irgendwo ganz am Ende. Und da ist halt einfach so, dass du einfach kaputt gehst, wenn du einen Fehler machst. Und deshalb ist es so ein bisschen, das ist dann, wenn man zu zweit spielt, ein bisschen doof, wenn man so ein Spiel hat, wo, wenn einer einen Fehler macht, sofort alles vorbei ist. Da ist es dann immer so ein bisschen angespannt, sag ich mal.
Und wie spielt man das so? Ihr habt 2 Raumschiffe, oder?
Also genau, jeder hat einfach ein Raumschiff. Du bist halt auf einem Screen und dann fliegst du von unten nach oben und ballerst alles weg.
Ja, ich habe letztens ein Spiel mal
Ja, aber kauf dir das mal, Holger, kauf dir das mal. Aber es gibt 2. Das Reloaded heißt das, glaube ich. Skyforce Reloaded, meine ich. Kauf dir das.
Ja, ich habe keine Gelegenheit, das zu zweit zu spielen, sag ich mal so.
Ja, das kann man auch alleine spielen. Das macht alleine auch Bock, weil da hat man dann Kontrolle über alles. Und so.
Na gut.
Okay. Das ist cool. Hol dir das mal. Das ist ein ganz guter Snack für zwischendurch, wenn man bei hier Silk Song keinen Bock mehr hat.
Ja, okay. Ja. Verstehe.
Ja. Gut. Welche Space Operas hast du denn in letzter Zeit so gelesen?
Ich lese gerade, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt, den Astronauten lese ich hier, Project Hail Mary, das lese ich, bin kurz vor Ende und ist geil, ist geil. Es ist, was da an Wendungen drin ist oder ist einfach, das ist einfach, ach, das ist gut.
Mhm. Schönes Buch habe ich, glaube ich, auch gelesen.
Also als ich letztens in Freiburg war, habe ich noch einem Kollegen erzählt, ach, als da der und der gestorben ist, das war ja herzergreifend und der guckt mich schon so an, so, ach ja, da, okay, warum reagierst du jetzt so komisch? Und ja, ich wusste es auch, dass ich konnte seine Reaktion relativ zügig einordnen dann, warum das jetzt.
Okay.
Das kam dann noch eine Wendung hinter. Es kam noch danach noch eine und dann, das ist geil.
Ja.
Ist wirklich auch, ja. Ist gut.
Cool. Ich weiß gar nicht, von welchem Buch ich beim letzten Mal erzählt habe. Ich habe auf jeden Fall in der Zwischenzeit von Frederick Pohl The World at the End of Time gelesen. Das ist so ein Science-Fiction-Buch, wo sich, sag ich mal, eine eine Gruppe von Menschen sehr, 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 sehr weit in die Zukunft bewegt. Und es dann halt auch darum geht, wie das Universum in, ja, ich sag mal, 10 hoch, keine Ahnung, 40 Jahren wohl aussehen wird. Mhm. Und die Geschichte hat halt auch so, wie sagt man, hier, Hibernation, also Schläfer, so Schläferkapseln und dann gehen Leute schlafen und kommen dann wieder und dann sind in deren relativen Zeitsystem irgendwie 4000 Jahre vergangen und die müssen dann damit klarkommen, was da jetzt für eine Gesellschaft entstanden ist in der Zwischenzeit. Solche Geschichten mag ich immer ganz gerne. Das war eigentlich ganz nett. Und aktuell lese ich ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren, von dem ich schon ganz lange nichts mehr gelesen habe, nämlich von Alistair Reynolds, House of the Suns. Das ist ein auch so ein Buch, wo es so um, also Alistair Reynolds ist eigentlich ein Hard-Science-Fiction-Autor, wo es immer so um, es gibt kein Faster-than-Light-Travel und alles ist immer sehr akkurat, auf jeden Fall in dem Hauptzyklus, den ich gelesen habe von ihm. Und das ist jetzt schon so ein bisschen fantastischer, das Buch. Da geht es so um, ich sag mal, so Linien von Menschen, also Gruppen von Menschen, die halt auch mit Schiffen sich durch die Milchstraße bewegen und dadurch, dass sie sich sehr schnell bewegen, vergeht sehr viel Zeit, so dass sie in ihrem Leben, das sie ja in ihrem eigenen Timeframe sozusagen erleben, viele Millionen von Jahre quasi relativ vergehen. Mhm. Genau, das ist eigentlich auch ganz, ganz cool. Also sehr space-operig.
Das klingt spannend.
Ja.
Das klingt spannend. Ja.
Du bist aber nicht so ein Space-Opera ist nicht so deins irgendwie, ne?
Nee, in der Tat nicht, nee.
Vielleicht muss ich dir mal eine richtig gute Space-Opera geben, vielleicht.
Vielleicht, ja gut, ich habe ja von dir auch diese ganzen, oder die beiden Sachen von, wie heißt er?
Andy Weir.
Andy Weir, genau. Die hast du mir, glaube ich, irgendwann auch mal ins Dings geschrieben, ins Dingsbuch. Ja.
Okay. Ja. Haben wir da auch einen Haken dran, ne?
Da machen wir dann einen Haken dran. Ich möchte kurz wiederkehrendes Kapitel, wie ich das angekündigt habe. Es ist ja, wir nehmen jetzt hier am Samstag auf.
Ja. Oh und nein.
Es ist Pokalfinale.
Okay.
Und das, Bayern-Stuttgart steht noch 0-0. Okay. Kurz hier Service. Falls Leute hier live zuhören sollten und das Pokalfinale auch parallel gucken, dann könnt ihr den Podcast hören und ich. Von mir kriegt ihr alles Relevante.
Okay, dann mach doch vielleicht mal mit deiner NeoVim-Motion der Woche weiter.
Die Neo, ich könnte mit meiner Linux-Distribution der Woche weitermachen, aber ich weiß nicht, ob wir das Thema noch hier aufgreifen wollen. Hm. Nachdem wir das letzte, doch, wir hatten die letzte Folge, ging ja um mein Linux-Erlebnis. Ich muss da eine 360-Grad-Wende machen, wie man hier im Robot so sagt. Ich kann mich immer noch nicht einloggen. Muss ich die Geschichte erzählen? Passt das?
Kannst du? Es ist dein Podcast. Du darfst entscheiden, was sie erzählt
wird. Weiß ich, möglicherweise wird das ja derailed dadurch. Nee, aber gut. Ich habe Fedora 43 auf 44 aktualisiert, möglicherweise ein paar Minuten zu früh. Aber die UI sagte mir, wenn du nicht auf diesen schönen Knopf drückst, bist du einfach nicht cool. Und ich tat das und das lief auch alles wunderbar, alles total cremig, fantastisch. Das Ding bootet neu und ich konnte mich nicht mehr einloggen. Ah. Also ich konnte mich am Terminal, am TTY kann ich mich einloggen, aber nicht in GNOME.
Bummer.
Das fand ich jetzt so mittel. Und dann bin ich damit Cloud in, also es gab auch keine Fehlermeldung, kein nix, dann musste ich hier Logs durchsuchen. Bla, hab dann irgendwie gefunden, ja, das ist ein bekanntes Problem irgendwie. Hab das dann in irgendwelchen Foren nachgeguckt, hab dann in Foren reported und dann meinte irgendjemand, ja, hier, da, ich müsste mal irgendwann reporten. Ich so, ha, okay, ich dachte, das wäre jetzt hier ein offizielles Forum, dachte, das wäre so. Nee, hier liest keiner drüber. Ach so, okay. Dann muss das hier schon im Fedora-Forum musst du das auch schon reporten. Dann habe ich das dann irgendwie mit sehr viel Widerwillen, habe ich das dann im Fedora-Forum reported, im Fedora-Bug-Tracker. Mich hat dann der schönste Bugzilla seit den 90ern begrüßt, wo ich dann auch so Sachen eintragen muss. Nee, also dieser Fehler, in welchem GNOME Subprojekt ist der Fehler denn jetzt verortet? Ja, ist mir doch alles Wumpe, es war eine GNOME Session. Das habe ich getan. Ich habe da sehr viele Stack Traces und Dinger reingetan. Da haben auch ganz viele Leute noch irgendwie plus eins. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Dann hat mich aber der Bot damit begrüßt, nee, das ist jetzt der Gnome, weil das ist jetzt hier damit mit Fedora ja gar nichts am Hut. Würdest du bitte diesen Fehler noch in dem Gnome GitLab irgendwie was machen, da was einstellen? Und das habe ich dann auch widerwillig gemacht. Und jetzt kommentieren so an beiden Stellen unterschiedliche Leute, kommentieren irgendwas. Ein paar Leute sagen, ja, kenne ich, habe ich auch. Das Problem ist irgendwie in SE Linux laut meiner Claude-Analyse verortet. Ich habe einmal die Woche fahre ich ein Update und gucke, ob ich mich einloggen kann. Ich kann es nicht. Und von daher bin ich enttäuscht.
Okay.
Ich bin enttäuscht. Wahrscheinlich werde ich, weiß noch nicht, wahrscheinlich installiere ich einfach neu.
Aber nicht so erst dann.
Ja, vielleicht nicht so erst, vielleicht.
Aber ihr habt es gehört.
Vielleicht wird es aber auch.
You heard it live.
Vielleicht wird es aber auch Ubuntu.
Nee, Holger, komm.
Das ist, weiß ich nicht.
Komm, lass uns dir mal ein schönes NixOS fertig machen.
Also ich glaube, ich dachte, das ist so.
Ich nehme mir dafür eine Woche Urlaub und übernachte in Düsseldorf.
Nee, das nervt, das ganze Gefrickel nervte mich da, weil das ist so, da wurden so alte Wunden wieder aufgerissen. Das war bis zu diesem Zeitpunkt, war das alles wunderbar und geil, aber das ist jetzt so. Einfach, weiß ich nicht. Fand ich nicht geil. Schade. Ich gebe dem noch ein bisschen Chance.
Ich bin einfach auch ein bisschen beeindruckt davon, wie du das immer schaffst, so die Dinge so kaputt zu kriegen irgendwie. Also schon beim Installieren, die ganzen Geschichten, die du da erzählt hast, über was für Sachen du da gestolpert bist. Und ich dachte so, was macht denn der da?
Tja.
Und ich habe jetzt hier seit wann habe ich jetzt Linux am Laufen? Seit 2023, glaube ich. Habe ich letztens noch einen Screenshot von gefunden, dass ich NixOS, glaube ich, im September 2023 installiert habe. Ich habe seitdem, klar, auch mal Probleme gehabt. Aber es war nie so, dass ich meinen Rechner nicht mehr benutzen konnte. Also
Lucky you.
Ja, wir machen das mal fertig bei dir.
Ja, wir machen mal eine Ubuntu-Installation.
Wir machen dir ja mal ein schönes NixOS drauf und dann.
Ja. Ja.
Dann läuft das schon.
Dann ist das so, ja. Nee, das ist mein Linux-Erlebnis, aber ich gebe dem Ganzen,
Also ich sag mal so, das ist dann, du machst dann ein NixOS und ehe du dich versiehst, hast du auf einmal einen Framework-Laptop, weil alle NixOS-Leute haben Framework-Laptop.
Okay, das klingt ja super. Das ist ja sehr promising. So, jetzt habe ich aber, ich habe einen kleinen rauen Hals habe ich hier.
Ja.
Da brauche ich mal ein bisschen Bierchen hier. Ich habe zwei Bierchen zur Auswahl. Ich habe entweder ein Two Chefs Brewing Bon Chef, das habe ich aber, glaube ich, in der Folge schon getrunken.
Ja.
Von daher nehme ich mal ein Brauerei Thai, ein Napa.
Nice. Das sieht aber gut aus.
Das werde ich mal auch machen.
Mach das mal.
Genau.
Ich habe ja schon in einem Foreshadowing dir angekündigt, dass ich heute leider nur ein Jever Pfand trinken werde.
Ja, das habe ich gestern auch überlegt, aber ich dachte mir, nee, ich muss irgendwie in die Laune kommen. Ich brauche Alkohol dabei und ich komme ohne Alkohol nicht in die Laune rein.
Achso, ich dachte, du musst morgen flach liegen und deshalb hast du dir gedacht.
Aber ich habe mich einfach auf das Auto.
Wie geht das besser, als bei 30 Grad im Schatten noch ein Naipa zu trinken mit 9%?
Das ist nicht so richtig Naipa-mäßig.
Ist eher so, das ist auch nicht so richtig hazy irgendwie, ne?
Es ist schon so ein bisschen hazy, aber es ist lecker. Also es ist, ja. Das ist jetzt nicht so knallig fruchtig. Es ist wie so ein gutes, also wie wenn ich ein gutes IPA trinke.
Ja.
Also streich mal Naipa, sag mal IPA und dann ist man auch glücklich.
Ich möchte gar nicht zu lange jetzt über Jever Pfand reden. Ich habe das ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal in der Folge getrunken. Ich möchte aber trotzdem mal für Werbung machen, für alle Leute, die gerne Pilz für seinen Geschmack trinken, finde ich, Jever Pfand ist eigentlich das beste Alkoholfreie, weil es hat erstmal extrem wenig Kalorien für alle Leute, die pumpen gehen und auf ihren Body achten. Es hat nämlich nur 15 Kalorien pro 100 Milliliter, was echt wenig ist. Und es hat weniger als 0,5 Gramm Zucker. Und eigentlich alle Biere, also wenn man Pilz trinkt, haben eigentlich alle schon so Zucker im Bereich von 5 bis 10 Gramm. Und insofern ist das, finde ich, ein sehr gesundes, erfrischendes Getränk für einen heißen Sommertag.
Nicht so schlecht. Ja, ich bin ja nicht so ein Freund von alkoholfreiem Bier, muss ich sagen. Ich bin ja, also. Aber das hat man, glaube ich, auch schon das Thema.
Ja.
Ein bis 22 Mal. Aber ja, das ist gut.
Ja.
Das ist ja sehr gut.
Soll ich die Neowim-Motion der Woche jetzt noch machen? Weil die Leute
warten ja, mach
drauf. Du bist ja übergangen. Oder ich weiß nicht, du wolltest deine noch mal ein bisschen länger rauszögern?
Ja, nee, mach. Beim letzten Mal hattest du doch gesagt, du wolltest keine mehr machen, weil es gibt ja nur endlich viele.
Ja, aber es kommt zum Glück immer neue dazu. Denn diese hier, die gibt es erst seit dem Release 0.12, was vor, weiß ich, ein paar Monaten erschienen ist. Und Holger, halt dich fest. Es gibt jetzt endlich native TreeSitter-basierte Selektion in NeoVim. Das heißt, also TreeSitter ist ja das Ding, was den CST, den Concrete Syntax Tree, passt für den Editor. Und dadurch auch so ein bisschen Highlighting und so macht. Und man kann in Vim ja, gibt es ja verschiedene Motion, die auf unterschiedliche Art und Weise Dinge selektieren. Also wenn man zum Beispiel großes V drückt, dann, also Shift V, dann wird die ganze Zeile markiert, und wenn man dann runtergeht, dann selektiert er immer mehr Zeilen. Wenn man Ctrl V drückt, dann geht man in die Blocksektion. Das heißt, nur da, wo der Cursor sich lang bewegt, wird so ein Viereck aufgespannt. Und seit NeoVim 0.12 gibt es eben TreeSitter-basierte Selektion. Das heißt, wenn man jetzt V drückt und dann, halte ich fest, dann drückt man AN, dann extendet er die Selektion entlang von TreeSitter-Nodes. Wie geil ist das? Das heißt, du drückst AN, dann macht er das Symbol, dann machst du nochmal ein, dann macht er die ganze Expression, dann machst du nochmal ein, dann macht er den ganzen Block, dann machst du nochmal ein, dann macht er die ganze Methode. Bäm, bäm, bäm. Und wenn du wieder kleiner selektieren willst, machst du IN. Das ist natürlich, kann man sich sehr gut merken, weil es macht einfach keinen Sinn, AN und IN, aber das sind die Shortcuts, um TreeSitter-basierte Selektion zu machen. Ihr habt es hier zuerst gehört, Leute.
Das klingt doch mal was.
Das klingt sehr nützlich.
Das klingt, ja. Cool. du meinst nativ? Es ging vorher auch schon, sagst du?
Ja, es gab früher so ein Text-Objects, TreeSitter Text-Objects-Plugin, glaube ich. Und jetzt ist es aber irgendwie mit 0.12 ist es in NeoVim mit integriert.
Mhm. Okay. Ja, nicht schlecht. Und du verwendest das regelmäßig? Ist das schon in deiner...
Ich habe das, als ich das gelernt habe, habe ich das einen Tag lang nur gemacht. Ich habe quasi nicht mehr anders selektiert, nur noch über TreeSitter-Selektion. Und als ich jetzt auf die Folge mich vorbereitet habe, das hört sich immer so hochtrabend an, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, das war, als ich mich hier auf den Stuhl gesetzt habe, da fiel mir das wieder ein, dass ich das cool fand, und mir fiel auch ein, dass ich das überhaupt nicht mehr benutzt habe danach.
Achso, verstehe. Naja. Ja. Gut. Gibt es die Rubrik hier Spec-Driven Development Framework der Woche? Oder? Nee, das machen wir nicht. Das ist ja, Spec-Driven Development ist ja auch kein Ding mehr.
Weißt du, wir machen mal nächste Folge, ich kündige das schon mal an, da erzählst du mir mal was über zwei Sachen, von denen du ständig redest, von denen ich gar keine Ahnung habe. Das erste ist Event-Storming und das zweite ist Spec-Driven Development. Das hört sich ja alles so, boah, krass, die coolen Leute machen es so. Benedikt sitzt immer noch in seiner Murke und schreibt irgendwie Unit-Tests und in den Code selber. Und Holger macht erst ein Event-Storming und leitet daraus seine Specs ab. Mhm. Da möchte ich mal ein bisschen was von hören.
Ja, das können wir machen, ja. Das können wir in der Tat machen.
Ja, ja. Aber heute, ich trage ja durch die Folge, heute mache ich eine schöne Überleitung. Wollen wir über was anderes reden, was auch mit Entwicklung zu tun hat, zufälligerweise. Passt gut zu diesem Podcast. Es soll nämlich um Code-Reviews gehen. Und wie man das macht.
Code Reviews, wir sind also im Land, wir haben den Code schon geschrieben. Irgendjemand hat den Code geschrieben. Also im besten Fall man selber. Und wir haben den committed. Und wir sind in dem Source Code Verwaltungstool, ist das Tool, Umgebung unserer Wahl, was dann oft GitHub ist. Oder halt Codeberg oder wie auch immer. Oder wo kann man noch sein? Bei GitLab? Weiß nicht. Und wir haben PR aufgemacht. Und dann ist es so, habe ich jetzt gelernt, dass du jetzt da hingehst und haust den Leuten das einfach komplett um die Ohren. Die Klammer ist nicht richtig eingerückt. Rejected.
Genau.
So ist das.
Das ist mein Vorgehen.
Ja, und wir wollen bei diesem Moment, dieser Moment ist oft ein bisschen größer, also ein bisschen länger. Und über genau den Augenblick, wie merge ich oder was hindert mich dran, mein Stück Code, meine Änderung in die Mainline zu ziehen.
Zeig mir deine Code-Review-Kommentare und ich sage dir, was für ein Mensch du bist.
Ja, naja. Ja, ich hatte ja früher mal so ein Code-Review darf nicht mehr als 20 Changed Files haben. Das hat sich in der Zwischenzeit auch geändert aus Gründen. Das war für mich fast schon so ein erstes Ding. Wenn die Zahl größer als 20 war, zack, reject. Weil das ist nicht ganz, aber trotzdem, das war schon, da bin ich schon mit einer sehr, sehr großen Unlust dran gegangen. Weil du hast ja das Phänomen, wenn du irgendwie drei Files hast, dann wird sich an jeder Änderung, muss man jetzt hier ja, die Vorschleife, soll man nicht doch lieber streamen? Oder diese drei Sachen, ist das nicht vielleicht performant? Aber wenn du 50 Change Files hast, kompiliert, ist gut. Kennst du das?
Ja, klar. Ich kenne das. Ich bin auch immer so, dass ich habe einfach schon keinen Bock, wenn das so viele Changes sind, ehrlich gesagt, mich da so durchzuwühlen. Ich habe da auch verschiedene Strategien, da ranzugehen. Aber ich merke, wir reden gerade über den Prozess des Reviews und nicht nur über den Prozess des Kommentare-Schreibens, weil eigentlich ist ja die Genese dieser Folgenidee gewesen, dass ich einen Blogpost geschrieben habe darüber, wie ich Review-Kommentare schreibe.
Da wollte ich so langsam hin.
Dann lass uns ganz am Anfang anfangen man wird zum Review requested. Oder du hast ja gerade gesagt, man hat den Code selber geschrieben, weil was bei mir manchmal die erste Schleife ist, dass ich den Code auf GitHub pushe und dann ein Code-Review von meinem eigenen Code mache und den halt auch so kommentiere, wie ich den bei jemand anderen kommentieren würde, damit ich für mich schon mal so eine Checkliste habe von Sachen, die ich auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal fertig machen will, bevor ich das jemand anderen gebe. Ist das was du auch schon mal gemacht hast, so ein Self-Review, oder?
Ja, mache ich seltener. Ich würde dann eher die Changes durchgehen.
In wo jetzt?
Lokal bei mir, in meiner IDE.
Ist nämlich ein guter Punkt. Es gibt nämlich die Leute, es gibt diese Psychos, die kriegen irgendwie ein Review-Request und holen sich das dann nach IntelliJ und reviewen das in IntelliJ.
Nein, wenn ich das selber, du meintest ja gerade, ich pushe da, also ich, wir sind ja gerade in diesem Fall drin. Ja. Ich pushe meine Änderungen nach GitHub. Und dann würde ich da vorher natürlich auch nochmal ein, zwei, dreimal reviewen, aber ich würde das Review, obwohl, ist gelogen. Ich gucke mir das natürlich auch nochmal in GitHub an, weil das da ganz nett gelayoutet ist. Punkt. Mhm.
Ja, also für mich ist das auch, Code auf GitHub anzugucken oder auf welcher Plattform auch immer, im Web mir anzugucken, da bin ich dann in so einem anderen State of Mind irgendwie, als wenn ich an meiner IDE bin. Aber ich kenne tatsächlich Leute, die den Code, also die auch Pull-Request-Reviews mit IntelliJ machen und sich das da angucken, was sicherlich auch Vorteile hat, weil man halt diesen darum liegenden Kontext besser sehen kann und besser irgendwo hinspringen kann, zu Sachen, die man im Web-UI nicht sehen kann. Wobei ich da wieder argumentieren würde, wenn man einen Change hat, der so komplex ist, dass man anfangen muss, andere Codestellen sich anzugucken, um zu verstehen, was abgeht, dann ist der Change vielleicht auch zu groß, oder?
Ja, also ich glaube, für mich ist es so, wenn ich das mir im Web angucke oder als GitHub-PR, ist das so, verstehe ich das, was da passiert? Sind erstmal alle Dateien, die da sind, sind die relevant für den Change? Ist da vielleicht was zu viel drin? Also verstehe ich aufgrund der, also verstehe ich, dass das und das geändert wurde? Punkt. Und das sehe ich dann in dieser Übersicht einfach besser. Ja, aber ich glaube, der relevante Fall ist natürlich jetzt, ja, wir haben uns das selber angeguckt, wir fanden das jetzt gut oder nicht so gut, aber wir haben dann jetzt jemanden anders gebeten, da mal drüber zu gucken.
Ja. Schaust du dir dann immer das Gesamtdiff an oder guckst du dir die Commits einzeln an?
Ich gucke mir das Gesamtdiff an. Also die einzelnen Commits gucke ich mir nicht an. Es gibt Leute, die sowas tun, das tue ich nicht, nee.
Okay.
Also die Commit-Kommentare sind vielleicht noch ganz hilfreich. Mich interessiert am Ende aber nur das Endprodukt und nicht der Weg dahin.
Okay, der Weg dahin kann ja aber auch erklären, warum das Endprodukt so aussieht, wie es aussieht, ne?
Stimmt, ja, aber interessiert mich in dem Fall erstmal.
Das interessiert mich in Feuchten, ehrlich gesagt.
Nein, aber das, ich verstehe, welches Problem das löst, mache ich nur selten. Die Frage war ja, tust du das? Und nee, tue ich nicht. Ja, obwohl es vielleicht sinnvoll wäre, das zu tun.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie derjenige, der den Code bereitgestellt hat, vorgegangen ist, weil manche Leute achten da halt sehr stark drauf, das so vorzubereiten, dass die Commits alle für sich einzeln Sinn ergeben und dass das Gesamte dann halt der PR ist, der den Change irgendwie implementiert. Und das sind dann natürlich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, 30 Commits, sondern, weiß ich nicht, maximal eine Handvoll Commits, würde ich jetzt sagen. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, wenn das auch ein bisschen aufgeteilt ist und man das so, also es nicht einfach nur einen Mega-Commit gibt, der irgendwie alles macht, sondern wenn man so die einzelnen ja. Schritte sieht, die dahin geführt haben.
Gebe ich dir recht, klar.
Ja. Das, ja. So, und jetzt hast du das angeguckt und hast da so Dinge gefunden in dem PR und dann willst du demjenigen das so richtig um die Ohren hauen. Wie machst du das dann?
Wir haben uns ja auch die Commits schon angeguckt und die Commits sind ja häufig schon, ich habe jetzt letzte Woche zum ersten, nee, vor zwei Wochen habe ich jetzt zum ersten Mal ist mein habe ich irgendeinen Change um die Ohren gehauen gekriegt, weil ich das als Feature und nicht als Fix benannt habe, weil es gibt da in diesem Team, wo ich gerade unterwegs bin, gibt's ein Release-Tool, was die falsche Version erzeugt, wenn da in dem Commit ein Feature und nicht ein Fix ist.
Okay, dann sind wir jetzt beim Thema Conventional Commits. Da können wir gerne drüber reden, da habe ich eine Meinung zu.
Nein, also ich wollte darauf hinaus, ja, Conventional Commits, finde ich, ist eine gute Sache.
I disagree.
Okay, das kann sein. Ich mache das gerne. Es hilft mir, mich zu standardisieren und die Änderung mitzugeben. Eine ähnliche Geschichte gibt es für Kommentare.
Du machst die Tür jetzt wieder zu. Ich darf jetzt nicht über Conventional Commits ranten, oder was?
Nein, ich kriege ja gleich wieder zu hören, dass du. Nee, warte mal. Nee, ich mache das jetzt so. Ich lege dir einfach beide Bälle dahin und ich guck einfach mal, ich drehe mich dann um und guck mal, welchen Ball du dann in die Richtung Tor spielst. Apropos Tor, es steht 0-0. Ähnliche Idee von Conventional Commits sind Conventional Comments. Mhm.
Also Conventional Commits sind ja völlige Scheiße.
Ist das so?
Ich muss sagen, ich mache das mittlerweile auch in mehreren Projekten, aber mehr aus so einer Cargo-Kult-Haltung heraus, ohne wirklich zu verstehen, warum. Ich verstehe, dass das daher kommt, dass Leute gerne automatisiert Changelogs hätten und auch gerne wüssten, welche Software-Versionen sie jetzt releasen müssen. Das ist das, was du gesagt hast. Wenn man sich das ganze Source-Material zu Conventional Commits anguckt, dann geht es wirklich darum, wenn du da jetzt Feature reinschreibst, dann machen wir ein Minor-Release. Und wenn da aber nur Fixes drin sind, ist das ein Patch-Release. Und das an sich, diese Idee an sich, ist schon komplett broken, meiner Meinung nach. Weil es davon abhängt, dass die Leute in diesem Kommentar dieses richtige Thema, also diesen, wie nennt man das, der Topic? Ich weiß es nicht. Also dieses richtige Schlagwort reinschreiben. Aber das ist ja nur was einer sich ausdenkt und dahin schreibt. Man braucht doch für sowas Tooling, das einem sagt. Also wenn man wirklich Semware machen will, es geht ja eigentlich dann am Ende des Tages ist das ein Framework, Commits zu schreiben, um Semware richtig zu machen. Weißt du? Und eigentlich brauchst du dafür Tooling.
Disagree, aber ja, mach mal.
Darauf geht das hin zurück. Deshalb ist das, was du sagst, dass du hast da das falsche reingeschrieben. Oh nein, jetzt ist die Version ja falsch, die da jetzt released wird.
Ich benutze das nicht aus dem Grund, aber
aber daher kommt es. Und das ist schon an sich, die ganze Genese ist schon Schwachsinn, weil man das nicht mit Commit-Kommentaren macht, sondern sowas macht man mit Tooling, wie zum Beispiel im Elm-Compiler, der sagt einem ja, die Version, die du gerade releasen willst, das muss die Version sowieso sein, weil offensichtlich ist die API hier so und so verändert.
Im Elm-Compiler?
Ja. Was denn? Ist so. Bei Elm ist das so und so ist es halt richtig, wenn der Compiler das für dich macht.
In Elm.
Was? Warum lachst du jetzt?
Nein. Ja, in Elm macht man das so. Das ist gut.
So,
ja.
Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2. Okay. Dann hast du diese ganzen Themen, wo du eh immer Chore reinschreibst, weil du nie weißt, was du da reinschreiben sollst. Nee, das ist immer Chore.
Nee,
in der Tat. Ja, du hast vielleicht noch mal einen Fix, wenn es wirklich ein Fehler war. Und vielleicht hast du auch noch mal Feed. Aber Feed machst du ja dann nicht, weil dann ist ja die Version falsch. Also das ist schon irgendwie blöd. Also das ist schon alles, was nicht ein Feed oder ein Fix ist, alles ist einfach Chore. Das ist schon Kacke. Und der letzte Punkt ist das, was du in die Klammer reinschreibst. Ja. Was kommt da rein? Kommt da rein der Ordner, in dem ich das mache? Das habe ich schon gesehen, dass Leute schreiben einfach den Ordner da rein, quasi. Oder das Subprojekt oder wie auch immer das Konzept heißt, in dem Build-Tool, was du benutzt. Es gibt Leute, die machen quasi das Anwendungsfeature kommt da rein. Mhm. I don't know. Also das ist mir dann zu wenig spezifiziert, was ich da reinschreiben muss. Dann möchte ich dann, wenn ich schon so eine Konvention habe, dann möchte ich, dass sie mir auch quasi eiskalt und klar sagt, was ich da hinschreiben muss. Und nicht, dass ich dann wieder da sitze und wieder denke, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein Chore oder ist das ein Refactor? Oder, und was kommt denn in die Klammer? Kommt da Backend rein? Ach nee, Backend ist ja nur eine Komponente von unserem System. Vielleicht kommt da ja der Ordner rein, in dem ich das gemacht habe. Ja, dann kommt da bestimmt Billing rein oder weiß ich nicht was. Also das ist wirklich nicht zu gebrauchen. Kannst du jeden fragen. And I will die on this hill.
Bist du fertig?
Ja.
Okay. Nee, ich verwende das nicht für Semver. Es macht es mir einfach, Commit-Nachrichten zu schreiben. Punkt. Und für mich funktioniert das gut.
Was für eine Wischi-Waschi-Antwort.
Ja, was denn? Also das ist,
dann mach doch mal mit dem Elm-Compiler, dann brauchst du sowas auch nicht.
Und das ist Funny Story am Rande, diese Geschichte mit dem Release-Tool, was dann der Typ mir, ich muss jetzt hier ein Rebase-I machen und aus deinem Feed einen Fix machen, dann klappte das auch. Ich so, oh ja, boah, sorry, hab ich falsch gemacht, das ist, und er so, ja, gut, ehrlich gesagt, bist du auch der Erste, der hier, der konsequent Conventional Covids macht. Wenn du einfach irgendwas machst, dann geht's auch durch.
Ach so. Ja, da vielleicht kleiner Shoutout an alle Leute da draußen. Es gibt für GitHub auf jeden Fall das Commit-Lint. Mhm. Das ist, glaube ich, ein CLI-Tool und auch eine GitHub-Action, die einfach den PR-Build failen lässt, wenn da Commits drin sind, die keine Conventional Commits sind.
Okay.
Das ist auch wieder was. Wir kommen dahin mit dem, was ich da geschrieben habe und so. Du musst das haben. Also du musst so ein Zeug musst du einfach automatisiert getestet haben, sonst kannst du aufhören. Also brauchst es halt nicht anfangen.
Nee, da bin ich nicht dabei.
Jede Konvention, hier, das ist der Take dieser ganzen Folge. Danach könnt ihr ausmachen. Jede Konvention, die du nicht automatisiert prüfen kannst, die kannst du weglassen einfach, weil das ist einfach nur noch Bike-Shedding. Da kann dann immer einer reinkommen und sagen, oh, wir machen aber das Semikolon immer in die nächste Zeile. Ja, dann schreib halt ein scheiß Tool, was das prüft, damit ich nicht erst das Ding pushe und dann einer ankommt und sagt, mach das Semikolon woanders hin. Das ist doch total nervig. Und das ist doch mit dem Commit-Kommentar genau dasselbe. Unsere Commit-Kommentare müssen aber conventional sein. Ja, dann mach halt ein Tool rein, was das für mich prüft, damit ich nicht erst diese Runde drehen muss.
Ich verstehe gerade nicht, wo da die Emotion herkommt, muss ich sagen.
Also, die Emotion kommt daher, dass du den Aufnahmeknopf gedrückt hast und dann gesagt hast, Benedikt, sag mir was über Reviews. Und ich saß da in der Ecke und hab so gedacht, boah, fuck, was erzähle ich jetzt? Ich habe ja gar keine Meinung dazu irgendwie. Ja, ich habe gar keine Lust, jetzt zu reden. Und dann fängst du hier mit Conventional Commits an. Dann ist ja klar, dass da hier der Puls bei mir hochgeht.
Also, nochmal. Ich mach das, damit ich für mich einfacher Commit-Kommentare schreibe. Das ist für mich gut. Wenn mir jemand mit Commit-Lint um die Ecke kommt, sage ich, Kollege, kriegt dein OCD zurecht. Wenn mir jemand mit Semver-Zeug um die Ohren kommt, sage ich auch, Kollege, weiß ich nicht. Und ganz besonders, wenn mir, ja, ich muss ja meine, die Commit-Kommentare, da werden ja meine Release-Notes raus. Und dann ist das halte ich für Quatsch. Und es ist für mich einfach nur, ich möchte einfacher Commit-Kommentare schreiben. Ich möchte, das reicht mir als Guideline, als Guardrail, das schreibe ich in meine Commit-Kommentare rein. Und wenn ich da jetzt nur Chore reinschreibe und ich schreibe nicht nur Chore da rein, es ist einfacher.
Ja.
Also zum Thema, es ist für mich einfacher. Punkt.
Zum Thema Release Notes, da stimme ich dir auch zu. Es gibt ja halt diese Release Notes, wo jemand einfach ein halbes Jahr lang nur Dependerbot PRs gemerged hat und dann hast du halt einen GitHub Release, wo als Release Notes einfach eine riesige Liste von wir haben diese und jene Version geupdatet drin ist. Das sind für mich auch keine Release Notes. In Release Notes sind für mich ein Text, in dem drin steht, hey, wir haben diese coolen Sachen jetzt gemacht.
Die schreiben
alles andere. Alles andere ist für mich ein Changelog. Und Changelog braucht jetzt nicht, für mich auch nicht im GitHub, in diesem Release drinstehen. Also mit GitHub Release meine ich, wenn du in GitHub halt ein Release wirklich anlegst von der Software für ein Tech, kannst du ja quasi Release Notes da reinschreiben. Was ich zum Beispiel bei Gradle X mache, oder was wir, beziehungsweise da ist ja ein Team, nicht nur ich, da haben wir in jedem Repo eine Changelog-MD-Datei, wo diese, da stehen eben diese Changes als Log drin. Auch deshalb, weil, wenn man sich entscheidet, die Plattform zu wechseln, die GitHub-Releases kannst du nicht mit nach Codeberg nehmen. Glaube ich. Vielleicht doch, ich weiß nicht. Vielleicht geht das vielleicht jetzt mit dem Import. Aber nichtsdestotrotz, das kann auch einfach in der Datei drin stehen. Und es ist manchmal echt hilfreich, finde ich, wenn man mit einer älteren Version was macht und irgendwie denkt, man hat einen Bug oder so und man will irgendwie gucken, wann hat sich was geändert, wenn man einfach eine Textdatei hat, in der drin steht, was sich wann geändert hat. Das ist wirklich manchmal sehr nützlich. Insofern stimme ich dir dazu mit den Release Notes. Conventional Commits sind für mich keine Release Notes.
Nee, das ist also, die helfen mir, die Release Notes von Hand zu schreiben oder per möglicherweise. Nee, ich habe die in der Tat noch nicht von AI schreiben lassen. Das mache ich von. Also in Release Notes steht für mich drin, das, was hat sich für den Nutzer geändert. Und wenn sich da aus Gründen nur technische Sachen geändert hat, dann steht das so high-levelig wie möglich da drin.
Ja.
Punkt. Also, Conventional Commits, super. Haben wir uns das Konzept von diesen Konventionen, super.
Genau. Das mit dem, was nicht enforced werden kann, ist alles scheiße, bist du auch meiner Meinung, ne?
Nee.
Du hast mir doch letztens noch einen vorgebetet von OxFMT, ja. weil JavaScript sich wieder einer neuen Formatte ausgedacht hat. Du hast mir schon vor 15 Jahren, hast du mir schon gesagt, als ich noch gar nicht wusste, was JavaScript überhaupt ist, da hast du mir schon erzählt, nee, da muss es überall prettier geben, sonst fange ich gar nicht erst an. Das ist doch genau dasselbe.
Nee.
Warum nicht?
Nee, also das eine bezieht sich auf den Source Code, das eine bezieht sich darauf, wie sieht mein Diff aus? Und die Commits, also ich meine, gehe ich einfach nie mit. Die Commits sind weniger wert als der Code selber. Die Commits
sind für mich arbiträr. So, Jazz Music stops playing.
There I said it.
Die Commit-Nachrichten sind einfach mal richtig krass wichtig, weil was hast du gerade gesagt?
Ich sagte, sie sind weniger wichtig als mein Code.
Die müssen nicht, weiß ich nicht. Stimme ich dir nicht zu. Ich habe schon so oft mir den Code angeguckt und gedacht, was ist das denn für Blödsinn? Und dann habe ich das geblamed und gesehen, oh, das hat eine berühmte Person, die wir beide kennen, committed. Und dann weiß ich immer, da steht drin, warum das so ist. Und da steht immer drin, dass ich dumm bin, weil ich nicht dran gedacht habe und er schon, weißt du?
Okay.
Und insofern finde ich es krass wichtig, dass man, also ich finde die Commit-Nachrichten mega wichtig erstmal. Mhm. Aber darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, ob Commit-Nachrichten wichtig sind oder nicht. Es geht um den Punkt, wenn jemand in einem Projekt sagt, wir machen hier Conventional Commits und wir wollen, dass das enforced ist, dann möchte ich das nicht in einem PR-Kommentar von dem gesagt bekommen, oh, mach mal bitte den richtigen Conventional Commit, sondern ich möchte, dass der PR einfach durch die Automatisierung schon mir sagt, hör mal, hier ist die Konvention, wir machen die Commits so, mach es bitte so, bevor irgendeiner kommt und ich schon wieder was ganz anderes gemacht habe und der dann schreibt, oh, ist ja alles nett, aber leider ist der Commit-Kommentar falsch geschrieben. Das meine ich damit. Ich finde, Konventionen, die ein Projekt hat, die müssen auch enforced werden, weil sonst ist es halt so, du machst was, du weißt es irgendwie nicht richtig, weil, keine Ahnung, im Confluence hast du die richtige Wiki-Seite nicht gefunden, wo drin steht, wir machen das so. Da möchte ich Tooling haben. Und am besten, letzter Punkt, letzter Satz, lass mich noch kurz ausreden. Am besten bitte ein Linting, was es automatisch für mich richtig macht. Okay, und dann noch, jetzt wirklich letzter Satz, dann bitte ein Pre-Commit-Hook, der das einfach macht. Da hat man hat einfach sich einen halben Tag Arbeit dadurch gespart. Okay. Und alles, was man, wo man sagt, oh, das kann man aber dadurch, das kann man nicht automatisieren, dann lass es weg. Lass es einfach weg. Es nervt okay. einfach sonst nur.
Okay.
So. Jetzt du.
Okay. Also stört dich der Name Conventional Commits?
Nein, warum?
Wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn das jetzt Structural Commits hieß, wäre das dann anders?
Hä, nee, das hat doch nichts mit Conventional Commits zu tun.
Nein, aber ich meine, das ist ja, also mir ist das im Zweifelsfall sogar auch egal, ob ich jetzt, wenn ich an einem Projekt arbeite, ob alle Leute die gleiche Commit-Struktur verwenden. Das ist mir
völlig egal. Ja, klar, aber es geht doch, du hast doch gerade gesagt, du kommst in ein anderes Projekt rein, wo es eine Gruppe von Leuten gibt, die das Projekt irgendwie machen. Und du arbeitest daran, sollst eine Änderung machen. Du machst diese Änderung, stellst die bereit.
Ach so.
Und dann kommt jemand und sagt, oh, ist ja alles schön. Aber übrigens, wir machen ja hier Conventional Commits.
Ach, ja gut, okay. Ja. Oh, da bist du dabei. Okay.
Und das ist für mich dasselbe wie ein Code-Formatter. Vor 10 Jahren, also jetzt sagst du, ganz ehrlich, wenn ihr wollt, dass der Code formatiert ist, dann habt halt einen Code-Formatter.
Ja, ja.
So, ja. Und das sage ich bei diesen Kommentaren, sage ich das auch. Das muss, wenn die wollen, dass dieser Style eingehalten wird, dann mach halt da eine Action rein, die das prüft.
Ja, oder ich glaube, jetzt haben sie das einfach aus dem Tool rausgenommen. Also das ist,
ja. Und dasselbe, also, ne, das war ja jetzt, diese Conventional Commits sind für mich ja nur ein Beispiel dafür, dass man Konventionen, die man hat, muss man automatisieren, deren Prüfung. Es gibt ja dann auch so Sachen wie, jetzt sind wir wieder hier im Enterprise-Java-Bereich, wir haben immer einen Service und wir haben immer eine Facade und wir haben immer ein Gateway und die dürfen nur in der und der Art und Weise miteinander reden. Ja, Leute, dann schreibt halt irgendwas, dass das prüft. Aber komm mir nicht hinterher und erzähl mir, dass ich den Code anders schreiben soll und mit irgendwelchen Regeln, die sich irgendein Opa mal ausgedacht hat.
Ja. Ja, Arch Unit oder sowas. Keine Ahnung.
Ja.
Ja. Okay.
Also da konnte ich dich überzeugen mal wieder.
Da kommt das ja, diese kleine Randanekdote. Und da hättest du dich so hart drüber aufgeregt.
Okay. Mhm.
Okay.
Ich wäre einfach aufgestanden und gegangen.
Wir regen uns über andere Sachen auf. Das ist interessant. Das ist interessant.
Vielleicht müssen wir mal rausarbeiten, woran das liegt.
Wir
haben ja bald ein bisschen Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Vielleicht.
Die wir mit Shoppen verbringen werden, das haben wir ja schon festgestellt. Es wird hier einen Klamotten-Haul dann live geben. Das wird fantastisch.
Gut, dann kommen wir wieder zurück zu dem, was du eigentlich gesagt hast, nämlich, dass es ja neben den Conventional Commits gibt es das auch für das Code Review in Form von Conventional Comments. Hast du Conventional Comments schon mal benutzt?
Ja.
Oh, tatsächlich. Ist das?
Ja, ja klar, doch, das habe ich seit, das verwende ich schon seit seligen Concentric-Zeiten.
Mhm.
Und spätestens bei DashZero hieß der Laden. Wenn ich jetzt wieder sage enforced, gibt es wieder einen Meltdown. Da wurde das zumindest gut geheißen, das zu tun.
Ja.
Punkt. Nee, mache ich. Punkt. Weil es halt eben, also was ist die Idee? Etwas anders wie bei Conventional Commits, die ja da sind, dass jeder, Conventional Commits sind ja dafür da, dass jeder für sich einfach die Commits einfach schöner schreiben kann. Die müssen auch nicht enforced werden, auch nicht per Tooling, da sind wir uns ja einig drüber. Und bei Conventional Comments ist es ja so, Sprache ist ja nun etwas doppeldeutig. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo drunter schreibe, mach das anders, du Huso, kann das ja auch liebevoll gemeint sein. Und da geht's einfach darum zu unterscheiden, ich habe dann sowas wie ich weiß, es gibt Nitpick, es gibt Suggestion, es gibt, was ist das Breaking?
Also Issue. Ich habe es gerade offen, genau. Es gibt irgendwie Praise, Nitpick, Suggestion, Issue, To Do, Question, Thought, Chore und Note.
Genau, ja, diesen ich verwende die auch nicht alle mal gleich häufig. Ich finde es immer sehr schön, mal einen Praise einzubauen, weil ich mich auch selber sehr freue, Praise in sowas zu lesen. Also Praise heißt, habe ich gelernt oder es finde ich cool, dass du das so gemacht hast. Finde ich gut. Aber dann zu unterscheiden, ist das, was ich da gefunden habe, ist das denn irgendwie Breaking? Mhm. Ist das irgendwie sowas, wo ich denke, nee, deswegen akzeptiere ich das den PR nicht? Oder ist das irgendwas, wo ich denke, ich weiß gerade nicht, aber diese Idee habe ich gerade irgendwie ein Thought dabei oder Suggestion. Ich hätte das, glaube ich, anders gemacht, aber ja, weiß ich jetzt nicht. So eine klassische Links- und Rechtsentscheidung oder halt ja Nitpick oder so, ist halt, weiß ich nicht. Mache eine Wildschleife anstatt eine Vorschleife. Keine Ahnung, warum auch immer. Und das mache ich, Punkt.
Ja, du bist wie das immer mit dir der Fall ist, bist einfach schon wieder vorgaloppiert, ohne überhaupt zu erklären, wie es funktioniert. Da würde ich das einmal nochmal kurz weiterführen. Also die Idee ist, wenn man ein Code-Review macht und man kommentiert Code-Stellen, dann annotiert man den Kommentar mit einem Schlüsselwort, die hatte ich gerade vorgelesen, also Praise, Nitpick, Suggestion, Issue to do, Question, Thought, Chore und Note, die eben angeben, welche Natur dieser Kommentar hat. Der Holger hat gerade schon gesagt, dass Praise heißt, hey, man will einfach nur sagen, hast du gut gemacht. Nitpick ist halt, ja gut, das ist, weiß ich nicht, mach das Semikolon in die nächste Zeile. Und so weiter und so fort. Und zusätzlich kann man noch in Klammern hinter dieses Label schreiben, das nennen sie hier Decoration. Man kann halt dahinter schreiben Non-Blocking, Blocking, oder if minor, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, this decoration gives some freedom to the author that they should resolve the comment only if the changes end up being minor or trivial. Okay, also im Endeffekt ist, glaube ich, das Non-Blocking und Blocking wichtig. Das heißt, man kann hinschreiben Issue und dann in Klammern Non-Blocking und dann das Issue beschreiben, was man an dieser Codestelle sieht.
Das kannte ich noch nicht, in der Tat. Das kannte ich noch nicht.
Ach so, ja, ich lese das selber gerade von dieser Dokumentation ab, weil ich das selber noch nicht benutzt habe.
Ich nämlich auch noch nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, Issue ist Blocking, Suggestion, Blocking ish und alles andere nicht. Also
hier wird gesagt, dass Nitpicks should be non-blocking by nature. Das ist ja schon wieder, ich finde ja die Formulierung, da könnte ich mich ja schon mal drüber aufregen. Should be non-blocking by nature. Aber egal. Suggestions, die können blocking oder non-blocking sein und issue, das sind strongly recommend to pair with a comment und a suggestion. Ja, also ich glaube, bei fast allen anderen kann man, also beim issue und beim issue wahrscheinlich und bei der suggestion kann man sagen, ob die blocking oder non-blocking sind. Und ich weiß nicht, ob da auch weiter dann abgeleitet wird, wie das mit den GitHub Code Reviews funktioniert. Ich würde jetzt vermuten, wenn man nichts hat, was als Blocking markiert ist, dann approved man den PR und ansonsten rejected man den PR. Ist das so gedacht oder wie
verwendest du das? Das ist so gedacht, ja. Aber auch da wieder ist es halt eine Team, also should heißt, ich muss vorher im Team drüber geredet haben.
Mhm. Okay.
Und im Seitensfall ist es dann, erklärt das dann ein Reject oder ein Accept oder ein Change eben besser, als wenn du das ohne, also keine Ahnung, wenn du da deine 30 Kommentare hast, ist es manchmal ein bisschen unübersichtlich, was da, ja, also was da jetzt wichtig, was nicht so wichtig ist. Und das hilft einfach, mir persönlich hilft das einzuordnen, als Lesender und als Schreibender hilft es einfach, ich kann auch selber meine Gedanken da etwas besser strukturieren.
Genau, ja, also ich sag mal, wenn man seinen Code für ein Code-Review bereitstellt, dann macht man sich ja auch erstmal verwundbar, ne? Man nimmt halt die Arbeit, die man gemacht hat und stellt die zur Verfügung und ich finde, das erzeugt halt eine gewisse, also je nachdem, wie Reviews gelebt werden, erzeugt das eine gewisse Atmosphäre auch. Und wenn man halt in so einem Team ist, wo halt gesagt wird, missing new line at end of file, reject, dann finde ich das irgendwie, fühlt sich das wie so ein Uphill Battle an, wo man irgendwie immer versucht, denjenigen zu überzeugen, dass man diesen Code jetzt mergen darf. Mhm. Und das finde ich keine schöne Arbeitsatmosphäre, ehrlich gesagt, sondern ich finde, das sollte eigentlich eher so sein, dass das mehr ein Austausch ist und dass man als Reviewer dem anderen halt erstmal zugesteht, dass er auch ein Professional ist und dass er auch ein bisschen drüber nachgedacht hat, bevor er das quasi abgeliefert hat. Und dass man gewisse Dinge halt auch einfach unterschiedlich sehen kann. Und das nicht nur, weil ich der Meinung bin, etwas sollte anders gemacht werden, das rejected wird und zurückgewiesen wird und derjenige das jetzt nicht merchen darf, sondern am Ende steht ja der Name der Person an dem Change dran. Das heißt, die Person muss damit klarkommen, was halt gemerged wird. Und ich bin eigentlich nur dazu da, zu flaggen, wenn etwas wirklich krass kaputt ist oder irgendwelche Security-Bugs hat. Und alles andere nur zu sagen, aus meiner Erfahrung würde ich so machen. Also wenn es mein Code wäre, hätte ich den so geschrieben. Und genau.
Ja gut, dann kommt's. Was ist dann mein Code? Am Ende, am Wochenende müssen es halt alle also wenn es dann Pager-Duty gibt, müssen den alle verstehen. Von daher, ja, es ist ein Graubereich. Aber ja, ich kann deinen Ausführungen kann nicht folgen. Wie ist das denn zum Beispiel bei einer Artifact-ID? Wenn die jetzt, sagen wir mal, an einer Position steht, die du nur für die zweitbeste Lösung hältst.
Ja, das ist ein klarer Reject. Das kann man ja so nicht durchlassen.
Das stimmt, okay, ja.
Verstehe, ja. Genau. Ja, das ist so ein bisschen, gibt es da noch mehr irgendwie zu, was man dazu sagen sollte zu
Ja, also ich finde im Gegensatz zu den, also rein strukturell technisch ist es ja verwandt mit den Conventional Commits. Nur da spielt halt noch viel größer, also die größere Rolle ist so diese Psychological Safety, die jetzt bei diesen Commits, naja, das ist eine Technicality. Und da geht es jetzt eher darum, dass ich versuche, die Emotion aus der Sprache rauszunehmen oder zumindest zu kanalisieren, das, was ich meine, da reinzuschreiben und damit auch versuche, so eine Psychological Safety da zu schaffen.
Ja.
Und ja, genau. Das ist halt irgendwie, dass sich dann Informatiker eine Dings ausdenken, eine Sprachstruktur ist dann klar. Aber das finde ich gut. Also das ergibt für mich Sinn.
Ja.
Aber da gehst du natürlich immer noch einen Schritt weiter, oder?
Ich setze natürlich noch einen oben drauf. Genau. Es gibt halt bei den Conventional Commits gibt es noch eine weitere Ausbaustufe, die sich Gitmoji nennt. Und die funktioniert so, dass man anstatt von bestimmten Keywords am Anfang des Commit-Kommentars setzt man Emojis. Also für Emojis gibt es ja so Doppelpunkt Kurznotation. Wenn man zum Beispiel Doppelpunkt, ich glaube Caterpillar schreibt, dann kriegt man so einen Käfer. Doppelpunkt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und damit markiert man dann zum Beispiel Bugfixes. Dass man das dann im Endeffekt, wenn man das entsprechende Tool hat, zum Beispiel auf GitHub in der Historie, rendert der dann auch diese ganzen Emojis, was halt dann irgendwie niedlich aussieht. Das hat auch wieder für und wieder, das ist auch ein bisschen explodiert, ehrlich gesagt, wenn man auf die Webseite von Gitmoji geht, dann gibt es da irgendwie gefühlt, keine Ahnung, 263 verschiedene Emojis für jede Lebenslage das Richtige. Aber Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wir haben schon, ich glaube, das war in der Zeit, als ich bei Gradle war, eben diesen Emoji-Ansatz auf Commit-Kommentare angewendet, ohne von Conventional Comments zu wissen. Das heißt, das hat sich irgendwie bei uns so aus dem Team von alleine heraus ergeben, weil das Gradle-Team, als ich damals gearbeitet habe, war halt ein sehr stark wachsendes Team, ein sehr diverses Team mit auch Untergruppen innerhalb des Teams. Das heißt, es gab halt für jeden Arbeitsbereich gab es eigene Subteams und selbst da waren halt unterschiedliche Vorgehensweisen bei den Review-Kommentaren. Und genau, wir haben dann irgendwann uns hingesetzt und gesagt, boah, irgendwie ist nicht so richtig klar, wann approven wir was, wann rejecten wir was, wann machen wir nur ein GitHub-Comment und können wir das mal irgendwie ein bisschen klarer herausarbeiten. Und wir haben dann eben angefangen, die Kommentare mit Emojis zu markieren und da habe ich einen ganz kurzen Blogpost zu geschrieben, von dem ich gehofft hatte, dass er viral geht. Er ist nicht viral gegangen.
Ich muss mal ganz kurz, ich gehe noch mal kurz einen halben Schritt zurück. Ich bin jetzt auch auf Gitmoji Dev und ich muss, die Emojis sind ja fantastisch. Die sind ja sehr spezifisch jetzt. Ja. Also da gibt's hier Doppelpunkt Airplane, Improve Offline Support. Ja, klar. Ja, klar. Oder ihr Doppelpunkt Passport Control, Work on Code Related to Authorization Role and Permissions. Geil.
Das kombiniert ja fast schon den Topic und den Bereich, in dem du arbeitest, ne?
Ja, das ist oddly specific. Also das ist egal.
Genau.
Also du hast einen Blogpost geschrieben.
Genau. Ich habe den dann Reviewmoji genannt in Anlehnung an Gitmoji und stelle da in dem Blogpost die fünf Emojis vor, die ich seit meiner Zeit bei Gradle benutze, wenn ich Code-Reviews mache, mit Leuten, die das System kennen und auch benutzen. Und das lehnt sich ein bisschen an das Conventional Comments an, nur dass es eben nur ein Emoji gibt und kein sozusagen Label und eine Verfeinerung davon. Das erste Emoji ist halt das rote X. Das machen wir halt mit Doppelpunkt X Doppelpunkt. Und das bedeutet, dass es hier halt ein reales Problem gibt in dem Code. Also es gibt irgendwie, der Code ist offensichtlich falsch, der funktioniert nicht richtig oder der hat irgendwie eine gravierende Sicherheitslücke oder ein Performance-Problem. Und nur, wenn ich mindestens ein X mache, im Verlauf des Code-Reviews rejecte ich den PR. Alle anderen Sachen, die danach kommen, die ich viel häufiger benutze, also ich mache so gut wie nie ein X eigentlich, ich rejecte fast nie einen PR.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir haben zwar noch nie zusammengearbeitet, aber nach deinem emotionalen Ausbruch, gerade allein schon bezüglich
ich habe ja vielleicht auch verschiedene Personas.
Das kann sein, ja.
Aber wir kennen ja jetzt jemanden beide, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe oder aktuell zusammenarbeite, den kannst du ja mal fragen. Ihr habt ja bestimmt Handynummern ausgetauscht und schreibt euch jetzt regelmäßig HDGDL.
Das tun wir ja, wir gucken zusammen Fußball.
Ja, guck. Ja. Genau, also wie gesagt, das X ist das Einzige, was ich mache, wo ich den PR rejecte. Mhm. Ansonsten benutze ich oft Doppelpunkt O, Doppelpunkt. Das macht so einen runden, roten Kreis und bedeutet, das ist eine Suggestion. Also wenn ich das machen würde, dann würde ich das noch ändern, aber es ist halt dein Code. Entscheide du, ob du es haben möchtest oder nicht. Dann gibt es Doppelpunkt Question. Das ist einfach nur eine Frage. Also ich möchte jetzt gar nicht von demjenigen irgendwie, dass er was ändert an dem Code. Ich habe einfach es nur nicht verstanden. Ich möchte gerne irgendwie eine Erklärung haben. Dann habe ich noch den Thought Balloon. Das ist so eine kleine Gedankenwolke. Das mache ich immer, wenn ich halt irgendwie einen Gedanken hatte. Oder manchmal, wenn ich den PR selber gemacht habe, dann schreibe ich das manchmal als Erklärung irgendwo an eine Codestelle dran, die vielleicht nicht so, wo es nicht so direkt aus dem Code-Review heraus hervorgeht, warum hat er das jetzt so und so programmiert, dann schreibe ich das manchmal Thought Balloon da dran. Wobei man auch sagen müsste, das könnte man ja eigentlich auch als Code-Kommentar mit da reinschreiben. Ist manchmal so ein bisschen ein. Der Holger, der hat schon zwei Punkte, aber ich bin jetzt gleich fertig. Dann gibt es noch Doppelpunkt Bulb. Das ist einfach nur, ich habe etwas gelernt, während ich den Code gelesen habe.
Finde ich cool. Ich finde besonders, also ich finde cool, gerade so diese, dass das X halt, das ist, also so trivial das klingt, es ist halt visuell, das ist Blocking. Ich muss mich da nicht, also es ist sehr klar, alles andere nicht. Das kann ich visuell sehr gut scannen. Mir würde jetzt natürlich noch ein Herzchen fehlen.
Das stimmt, da hast du recht.
Das wäre eher ein Nitpick.
Aber ein Herzchen oder vielleicht der Blumenstrauß, den finde ich eigentlich.
Oder der Blumenstrauß, cool. Genau. Nein, aber zum Beispiel, was wäre jetzt denn dein, das ist der zweite Punkt, Missing Tests zum Beispiel. Ist das, ich glaube, würde einen PR rejecten, wenn ich das Gefühl habe, da fehlen Tests. Weil ich bin ja so ein Testtyp. Mhm. Du bist ja eher so, was Tests angeht, bist du ja so sloppy geworden. Du bist sehr nachlässig. Also du sagst dann, ja, komm, wenn der Selenium-Test da ist, aber ach, der dauert so lange. Ach komm, das wird schon passen. Hier, weißt du, wer diesen Code geschrieben hat? Das sind Millionen Commits, da geht nichts schief.
Ja.
Ist das für dich ein real problem? Oder ist das, I would do this differently? Also für mich liegt das irgendwo dazwischen. Weil von dem Test, kontroverse Aussage, von dem Test verdiene ich aber auch nicht weniger Geld von dem Test, der nicht da ist. Hm.
Ja, höchstens, ja.
Ja, das ist eine wahnsinnig wackelige und kontroverse Aussage, die ich weiß. Leute, diese Aussage, die könnt ihr jetzt einfach so mit einem kleinen Winter auch, könnt ihr die, aber es ist, for the sake of the argument, steht das Ding jetzt einfach mal da und steht Selbstbewusstsein.
Ich glaube, das kann ich gar nicht so pauschal beantworten, deine Frage. Mhm. Es kommt darauf an, in welchem Team man arbeitet und wie da generell so die Herangehensweise ist. Wenn das die Herangehensweise halt so ein bisschen, wie du sagst, sloppy ist und einfach nicht so viele Tests geschrieben werden, und man ist dann derjenige, der jeden PR rejected, weil da fehlt jetzt irgendwie ein Test für den Edge Case, dann ist man halt im Teamgefüge relativ schnell verbrannt, würde ich mal behaupten.
Ja, du weißt.
Ja, ich versuche das ja gerade so ein bisschen einzugrenzen.
Ja.
Wenn es ein Team ist, wo halt Tests so ganz normal geschrieben werden, was auch immer das heißt, und es fehlt jetzt ein Test für einen bestimmten Case, dann würde ich es nicht rejecten, sondern ich würde schreiben, das würde ich ehrlich gesagt noch testen. Weil das, dieses Doppelpunkt O, Doppelpunkt, also dieser runde Kreis, der bedeutet so ein Stück weit, das kann ein Follow-up sein. Und dann, ne, also derjenige kann halt entscheiden, es zu machen. Er kann auch entscheiden, es nicht zu machen, weil er nicht meiner Meinung ist. No hurt feelings. Und er kann aber entscheiden, es nicht als Teil dieses PRs zu machen und dann nochmal dediziert sich darum zu kümmern.
Das ist ein guter Punkt. Das ist in der Tat ein guter Punkt. Das wird irgendwie zu selten. Also ja, in meinem Kontext wird das zu selten adressiert, sondern es wird eher der PR aufgeblasen, als das nochmal in Follow-up zu machen. Ja, das ist ein guter Punkt.
Das ist ein guter Punkt. Okay. Aber ja, lass mal über dieses Thema mit den Tests weiter nachdenken. Wenn ich jetzt einen Code-Change kriegen würde, ich glaube, egal in welchem Team, der halt massiv ist und der überhaupt keine Tests hat, dann würde ich es wahrscheinlich schon, dann würde ich es auf jeden Fall nicht accepten. Es gibt ja leider, was heißt leider, es gibt bei GitHub ja diesen Zwischenzustand des einfach nur Kommentierens, dass man weder sagt ja noch nein. Das ist, finde ich, eigentlich richtig kacke, muss ich sagen. Aber für solche Situationen benutze ich das dann, wo ich dann so sage, ja, okay, irgendwie fehlt mir hier was, um jetzt ja oder nein zu sagen. Da kann ich jetzt nicht endgültig meinen Haken drunter setzen.
Es geht natürlich, wir alle waren wahrscheinlich auch schon in Projekten drin oder in Umgebungen drin. Da sind Leute, die haben alle ihre Spezialitäten. Und wenn du so ein PR kriegst, der ist an sich, sieht ja ganz solid aus, aber es ist halt kein einziger Test drin. Mhm. Weil das passt schon. Und wenn du denkst, Alter, das sind irgendwie, das ist doch ein trivialer Test und das macht das ganze Ding so tausendmal viel besser. Weil, also das ist, ja. Genau sowas meine ich.
Aber ja. We digress. Weil das aber jetzt sind wir ja wieder bei der Testing-Diskussion, wenn du natürlich schon die nächste Stufe des Testings erreicht hast, wie ich, die du ja anscheinend nicht erreicht hast. Und du hast deinen Test eher Ende zu Ende getestet, dann kannst du halt Refactorings im System machen, ohne alle Tests zu ändern.
Ja,
kannst du halt auch ein Refactoring machen, ohne überhaupt irgendeinen Test zu ändern.
Ja, ja, klar, das ist richtig. Ja. Bei deinen Kommandozeilen-Applikationen kann man das machen. Das geht, ja.
Funktioniert sogar bei der Nicht-Kommandozeilen-Applikation, an der ich im Moment arbeite, von der ich vielleicht in einer der nächsten Folge endlich mal erzählen möchte.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Ja, cool. Ja, das gefällt mir. Das könnte ich mal
Nee, teil das doch mal. Ich möchte immer noch, dass Review-Emoji viral geht. Wir packen den Link zu dem Blogpost in die Shownotes. Bitte teilt den überall. Erzählt euren Arbeitskollegen und euren Müttern davon.
Wir sind Stunde 20. Möchtest du von mir eine Meinung hören, warum das gerade nicht viral geht?
Ja, erzähl.
Wir sind bei Stunde 20, oder?
Ja, komm.
Manuelle Code-Reviews sind gar nicht mehr so ein Ding, ne?
Ach, oh, das Thema. Das müsste jetzt aber echt Code-Review. Ich dachte, du sagst jetzt nur so, was du erzählst, interessiert kein Mensch oder so.
Nee, nein.
Ach so, du willst noch auf den nächsten Punkt, der im roten Faden steht, eingehen.
Ja, nein, deswegen sage ich, das ist ein größerer Punkt und wahrscheinlich kloppen wir uns. Wir können das aber auch in die nächste Folge reinpacken. Das ist vielleicht auch ein interessant. Also ich glaube zwar nicht, dass wir darüber eine halbe Stunde reden können, aber wir haben jetzt über Punkt 1 und 2 in unserem roten Faden haben wir jetzt nur anderthalb Stunden geredet.
Ich denke auch gerade, eigentlich habe ich da gar nicht so viel zu sagen, außer dass es totaler Schwachsinn ist. Aber ich sehe auch, wie lange und ausgebreitet ich darüber reden kann, dass man alle Konventionen automatisieren muss. Insofern ist das vielleicht noch was wir mal so als kleines Foreshadowing in die nächste Folge mitnehmen, die ja in zwei Wochen schon stattfinden wird.
Die ja in zwei
Nicht
Wochen?
Wahr?
Ich bin im Urlaub, glaube ich, oder?
Ja. Ich guck mal gerade hier auf meinen Kalender. Nee, da habe ich den Holger Urlaub.
Also in der Tat?
Nein. Aber ich bin auch im Urlaub.
Also ich habe ja am 8. Juni habe ich nichts vor.
Ich habe am 8. Juni auch nichts vor. Allerdings fahren wir am nächsten Tag in den Urlaub. Also das müssten wir... Lass uns das mal mit dem Bleistift eintragen.
Ja, sehr gut. Ich glaube einfach, das Ding ist, dass es gerade... speziell in den letzten paar Wochen, das passiert ja alles gerade sehr schnell, ist die Menge an Code, die produziert wird, die Größe der PRs und die Qualität der... Reviews der von AI. Ja, von daher habe ich da viel, also hat das nachgelassen.
Das ist ganz, ja, du hast recht. Das ist eigentlich ein Punkt, ich glaube, da haben alle drauf gewartet. Alle haben jetzt diese Folge angeklickt, da geht es um Code-Reviews, die reden bestimmt über AI-generierten Code und so. Haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben auch eigentlich gesagt, wir reden nicht mehr über AI, aber in der nächsten Folge, lass uns da mal drüber sprechen. Das ist nämlich auch was ich beobachte. Und ich beobachte es auch bei mir selbst, wenn ich diese dahingeschissenen AI-PRs bekomme, dass ich auch nicht motiviert bin, mir die genau im Detail anzugucken. Aber das sollten wir in der nächsten Folge besprechen.
Okay. Wir machen da jetzt so einen Haken dran. Haben wir keine offenen Punkte mehr?
Ich finde, wir haben dieses Thema jetzt, das ist ja in dem Review-Emoji kulminiert. Das haben wir doch jetzt eigentlich sehr schön, haben wir doch eine schöne Schleife drum gemacht. Das steht doch jetzt gut für sich. Und das AI-Thema kommt dann einfach beim nächsten Mal.
So machen wir
das. Oder vielleicht auch nicht.
So machen wir das. Doch, ja. Du hast mich so halb überzeugt. Oder aber du bist dem Thema einfach sehr gut aus dem Weg gegangen. Das kann ich auch sagen. Das heißt, die nächste Folge, da geht's einfach um AI, um alles, was uns um AI einfällt.
Da geht's einfach rund in der nächsten Folge.
Alles klar. Na gut, okay, gut. Wir haben an die ersten zwei Punkte des roten Fadens einen Haken dran gemacht. Wir haben keine Rubrik mehr offen. Haben wir noch irgendwas an Feedback offen? Haben wir, glaube ich, nicht. Das heißt, wir können jetzt zusammen Fußball gucken.
Steht 1-0
für Bayern. 1-0 für Bayern steht es übrigens.
1-0 für Bayern. Leute, lest euch Review-Emoji durch und lasst es euch gut gehen. Bleibt sauber.
Alles klar.
Bis
zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Was war das denn für eine? Das war eine hohe Stimme von mir. Tschüss.